Hallo und herzlich willkommen. Wir sind in der 54. Folge Nanni, dem Anime-Podcast. Und natürlich habe ich wieder mit dabei den wunderbaren Wirt.
Und ich habe auch mit dabei in meinem Köfferchen die wunderbare Julina.
Ja, Köfferchen ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wir waren viel unterwegs die letzten Monate. Du warst im Urlaub und wir waren auf der Dokumi.
Ja, vorher waren wir nochmal gemeinsam auf der Dokumi. Das war dieses Jahr wieder wunderschön. Das ist die zweite Dokumi, die wir dieses Jahr mitgenommen haben. Und dieses Jahr waren wir halt nicht einfach nur so da, sondern wir haben ja auch noch ein bisschen Bühnenmoderation gemacht, beziehungsweise mit euch da draußen, mit unserer Community, mit der Dokumi-Community ein Anime-Quiz veranstaltet.
Genau. Und das hat, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war erst so ein kleines bisschen nervös. Es war ja auch mein erstes Mal, dass ich so auf einer Bühne irgendwie moderationsmäßig was mache. Aber es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute, die da waren, die hatten alle so Bock drauf. Es hat so viel Spaß gemacht. War total ansteckend, fand ich. Und generell die Stimmung auf der Dokumi war total super. Die Leute, die wir getroffen haben, kann ich nur jedem empfehlen, auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, wenn wir nächstes Jahr wieder da sind, hätte ich mega Bock drauf, das wiederzumachen.
Ja, ich auch. Und ich muss jetzt mal sagen, du warst nervös. Das hat man dir gar nicht angemerkt, wenn ich ehrlich bin. Also ich dachte erstmal so, ja, okay, gut, ja, wird schon, ne? Ich sag das ungern, wenn jemand irgendwie, ja, bist du nervös? Das ist ja das Schlimmste, was du sagen kannst, wenn du vor einer Show, vor einer Sendung dann sagst, also, bist du nervös, ne? Schon aufgeregt? Ja. Sondern es kommt ja, ich glaube, es kommt eher von einem selbst, wenn man das sagt. Dann ist es okay, mit einem darüber zu reden, aber dann jemand anderen zu sagen, na, bist du schon aufgeregt? Und möchtest du damit, kommst du damit gleich klar? Das ist so, ja, ich muss ja, ne? Also
ja. muss.
Aber, ich fand's eigentlich ziemlich cool. Und du hast ja auch die Moderation übernommen, was ich auch sehr, sehr cool fand. War auch echt hervorragend übernommen. Und ich hatte auch mega viel Spaß gehabt. Die Leute, wie du gesagt hast, waren cool. Leute, die uns kannten, sind danach noch nach der Show dann zu uns gegangen, nochmal gemeinsam Fotos gemacht, haben ein bisschen geklönt, ein bisschen gesprochen. Und das fand ich sehr, sehr schön, einfach auch mal diese Community-Nähe zu haben. Und ich finde es halt einfach mega cool, da wir ein Podcast-Format sind, dass Leute dann sagen, ah, so siehst du aus.
Ja, ja, ja.
Das ist halt, für mich, es ist ja durch die Arbeit, dass dann viele mich durch mein Gesicht kennen, aber dass dann trotzdem Leute dann sagen, ja, eure Stimmen kommen mir bekannt vor. Sowas sagen, das ist für mich dann auch noch so, ah, das ist cool, dann haben wir doch noch einige Leute erreicht, die wirklich Bock auf unseren Anime-Podcast haben und das ist cool. Ist mir ein bisschen nahe gegangen. Also es ist positiv nahe gegangen, dass Leute dann zu uns kamen und dann gesagt haben, hey, ist cool, macht was weiter so, können wir gemeinsam noch ein Foto machen und und natürlich der Running Gag, ja, also in der Dr. Stone-Folge, da habt ihr ja die Namen durcheinander gebracht. Das passiert uns ab und zu, glaube ich, immer wieder mal, wenn man so viel Anime konsumiert, aber versuchen wir so gut wie möglich zu verstecken, beziehungsweise nicht mehr zu machen. Und falls ihr das Quiz gerne sehen möchtet, dann einfach mal Nanni Anime Quiz bei YouTube eingeben. Da findet ihr auch die gesamte Show. Also ich glaube, die Fragen waren auch ziemlich gut. Also ich muss uns gegenseitig erstmal auf die Schultern packen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil ich finde, die Fragen, die waren schon voll in Ordnung. Wir haben halt einfache Fragen rausgesucht, schwierigere Fragen. Aber ich glaube, wenn wir nächstes Mal wieder so eine Show machen, dann müssen wir erstmal vorher fragen, ja gut, wie ist denn euer Anime-Quiz-Wissen und beziehungsweise Allgemeinwissen, weil da hatten wir auch schon den einen oder anderen Fall gehabt, wo ich dachte so, okay, ihr kennt uns nicht, ihr habt Bock auf Anime, aber so einige Sachen waren schon ein bisschen schwierig. Also
ja, ja definitiv. Also es ist halt, wir haben natürlich. Und Leute, die uns halt so gucken, wissen ja auch, oder was heißt gucken, ein bisschen zuhören, wissen ja auch ungefähr, welche Anime wir so besprochen haben, welche wir kennen. Und natürlich werden wir jetzt keine Fragen stellen zu Anime, die wir selber auch nicht so geguckt haben. Aber wir sind ja, also wir decken ja eigentlich schon einen relativ breiten Bereich ab.
Das ist ja mainstreamig.
Ja, mainstreamig auch.
Was ja auch gut ist. Ist ja nicht schlimm. Ich finde, Mainstream wird immer so verurteilt vom Begriff her, aber wenn du ein Anime-Quiz veranstalten möchtest, wenn du ein Quiz veranstalten möchtest und die Leute dann auch was antworten sollen, dann versuchst du natürlich so gut wie möglich den Mainstream zu erreichen.
Ja. Es hilft halt nichts, wenn du irgendwie einen ganz versteckten Anime und dann hast du halt irgendeine Nischenfrage, wo sich alle denken, ja, cool, wusste ich jetzt nicht, aber es hätte halt auch kein anderer im Raum gewusst. Das ist halt, ja. Das ist halt keine coole Frage. So
ja, stell dir vor, wir hatten ja einen Musikquiz gehabt. Jetzt lasse ich eine Sekunde vom Castlevania-Anime laufen. Würdest du das erkennen?
Nee.
Also, so nischig sind wir jetzt auch nicht. Also, wir haben schon so gut wie möglich halt sehr breit gefächert und mainstreamig die Fragen zu stellen, sodass dann auch alle Fragen beantwortet werden können. Und das ist nicht einfach. Also, wir saßen ja auch hier gemeinsam einige Stunden, um dann hier halt die Fragen zu erstellen. Ja. Was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Also, ey, ich würde gerne sowas noch gerne nochmal mit dir machen, weil sowas
auf jeden Fall
echt cool ist. Aber ist nicht einfach. Ja. Aber guck da gerne vorbei und vielen lieben Dank nochmal an alle Leute, die da waren. Also,
ja.
Ach ja, wir sind dieses Jahr nicht auf der Animagic. Ihr merkt es gerade wahrscheinlich, weil Leute, die wahrscheinlich gerade sehnsüchtig auf unseren Podcast warten, sind gerade auf der Rückfahrt oder sind schon mittlerweile zu Hause von der Animagic.
Stimmt. Ja, die ist auch heute. Ja, das war leider dieses Jahr ein bisschen zu voll, der Terminplan, alles ein bisschen auch zu kurzfristig und so weiter. Ich höre sehr viel Gutes von Animagic. Ich würde auf jeden Fall vielleicht nächstes Jahr gerne hin. Aber dieses Jahr ist leider noch nicht geklappt. Aber dafür hatten wir ganz viel Zeit oder zumindest ein bisschen Zeit, für euch schon mal in ein paar verschiedene Anime reinzuschauen und darunter auch ein paar der neuesten, die gerade erst rausgekommen sind, wie zum Beispiel ein Baki, ein Jujutsu Kaisen, ein Reborn as a Vending Machine und so. Also wir haben heute da auf jeden Fall einiges an Frischfleisch mit im Gepäck. So.
Frischfleisch. Ist das gerade schon eine Überleitung?
Ist eigentlich schon eine Überleitung. Oder ist schon ein Stichwort für die Fleischbeschauung bei Baki?
Nee, es geht dieses Jahr. Ja, ich dachte auch so, nicht die Fleischbeschauung, sondern es geht ja darum, auch diesmal um viel zu essen und zu konsumieren. Fleisch essen, ne?
Ja.
Baki Hanma, die neue Staffel, Son of Ogre, geht wieder an den Start und er kämpft immer noch nicht gegen seinen Vater, Ogre. Es kommt nicht dazu, weil dieses Mal plötzlich ein ganz neuer Kämpfer wirklich aus dem Nichts erschienen ist. Und zwar ist es ein Kämpfer aus der Jura-Zeit. Mhm. aus der Zeit der Dinosaurier ist ein Mensch eingefroren worden, der gerade gegen T-Rex gekämpft hat. Und in der Gegenwart haben sie diesen Kampf gefunden, beziehungsweise haben sie ihn gefunden und den T-Rex und haben die beiden versucht zu reanimieren. Den T-Rex konnten sie nicht reanimieren, aber zumindest den Kämpfer aus der Jura-Zeit. Und den nennen sie alle liebevoll Pickle, weil er eingelegt war in Salz. Also ich glaube, das war Salzwasser oder irgendwas.
Ja, so ein Salzkristallgedöns, ja.
Ja, Salzkristallgedöns-Lösung, weshalb sie ihn ganz liebevoll Pickle nennen. Und Pickle wacht in der Gegenwart auf, ist natürlich total überwältigt von allem, was da so los ist. Ist viel, viel größer als der normale Mensch. Hat Klauen, hat Reißzähne, lange Haare, ist übermenschlich groß und muskulös. Und weiß nicht, was los ist. Und die Menschen denken sich da so, okay, das ist ein Mensch aus der Jurazeit. Der wird natürlich überfordert sein. Und was werden wir jetzt machen? Wir lassen ihn jetzt einfach nach Japan einfliegen. Und
was sonst?
Und locken damit dann einfach weitere Kämpfer an, die ihn da irgendwie befriedigen sollen. Weil die einzigen Kreaturen, die er sonst kannte, waren Dinosaurier, gegen die er gekämpft hat. Was natürlich faktisch komplett falsch ist, weil es lebt noch keine Menschen in der Zeit der Dinosaurier vor 64 Millionen Jahren. Total absurd, ist natürlich falsch. Aber man nimmt es hin. Man nimmt es hin. Als Baki-Zuschauer, Zuschauerin ist es natürlich egal. Man nimmt es hin.
Man muss ganz ehrlich sagen, bei dieser Staffel Baki, da muss man so einiges hinnehmen, um ehrlich zu sein. Also da wird viel gebogen. Wir können vielleicht später auch noch mal auf eine der Kampftechniken zu sprechen kommen, ohne zu viel zu verraten. Das ist auch glaube ich, kein richtiger Spoiler. Aber da habe ich auch gefragt, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, um ehrlich zu sein. Aber das war dieses mit der
Peitsche.
Die Peitsche kann ich, okay, ist noch okay. Das kennen wir ja auch aus der ersten Staffel schon. Aber es gab so dieses, weil halt ja eben dieser Pickel, ist ja diese urzeitlichen Bau, auch Körperbau und Skelettbau, ist der halt super resistent gegen alles, was irgendwie zum Beispiel Gehirnerschütterung und so weiter angeht.
Mhm.
Und ein Kämpfer überlegt dann halt, vielleicht war es sogar Baki selbst, okay, man kann das Gehirn nicht erschüttern, also mache ich nur so einen ganz leichten Streif über die Haut.
Ja.
Und das tickelt dann das Gehirn. Und ich so denke, hä? Hä? Wieso? Wie soll das funktionieren?
Es ist komplett absurd, aber ich liebe es. Ich liebe Baki gerade wegen diesen absurden Kämpfen. Also für mich ist es halt, es klingt so verrückt, aber es ist, wenn du eine alternative Version für JoJo's Bizarre Adventure suchst, dann bist du mit Baki vollkommen richtig. Ja. Absurde Kämpfe, übertriebene Kämpfe, sehr viel Mindgames, sehr viel Erfundenes, was irgendwie dann in dieser Welt von Baki passt. Es ist Testosteron pur. Ich habe geguckt, wie viele Frauen in dieser Staffel vorkommen. Es sind drei.
Ja.
Es sind also drei. Es ist die Reporterin und Mutter. Mehr sag ich nicht.
Ja. Es ist halt wirklich, es trieft von dieser traditionellen Männlichkeit. So, wir sind so stark. Und er heißt, also der auch Pickel wird ja als die männliche Spezies bezeichnet. Ne? Das Ultramann-Tier.
Es ist ja auch so, die ganzen Kämpfer, ne, in ganz Japan, auf der ganzen Welt sind einfach nur fasziniert von Pickel. Kommen ja alle erstmal zu ihm und wollen gegen ihn kämpfen. Und dann sagt ja noch hier der Sea King irgendwie, ich möchte gegen Pickel kämpfen. Das, was ich spüre, das ist Liebe. Diese Liebe zum Kampf, die Liebe zum Mann. Ich möchte ihn berühren, ich möchte ihn schmecken, ich möchte ihn riechen. Ich werde es sogar seine Beute sein. Ich wäre auch so gern sein Essen. Ich habe kein Problem damit, gegen ihn zu verlieren. Weil die Leute, gegen die er kämpft, die isst er. Weil er in seiner Jura-Zeit damals es einfach genauso gemacht hat. Er hat gegen seine Gegner hat er gekämpft. Und er hat die dann gegessen, die Dinosaurier. Und das Gleiche macht er halt auch mit den Kämpfern. Und alle sind einfach so scharf drauf, gegen ihn zu kämpfen. Nur Baki war so ein bisschen, muss ja nicht, ne? Ich habe irgendwie gar keinen Bock, gegen ihn zu kämpfen. Aber wenn ihr jetzt alle wollt und so weiter, ja, halt so diese Baki-Attitüde, die er dann halt so mit in der letzten Staffel mitgenommen hat.
Ja, diese so ein bisschen lässige Attitüde. Also Baki hat sich ja schon auch, war sehr begeistert von ihm, aber er war nicht so heiß auf ihn, sage ich jetzt mal. Sondern wie die anderen, wie sie wirklich, du hast ja gerade schon gesagt, das war teilweise so ein bisschen explizit, dass sie sagen, ja, ich möchte irgendwie nackt sein Fleisch berühren und so. Okay, Brudi. Viel Spaß mit euch. Aber es ist sehr wild und ich fand den Vergleich, den du zu JoJo's Bizarre Adventure gezogen hast, deshalb sehr passend, weil es ist wirklich bizarr teilweise so. Und es ist so komplett absurd, was die sich dann teilweise für, auch wie die Kämpfe ablaufen. Es ist immer so dieses, ja, jetzt denkst du vielleicht, er hat gewonnen, aber eigentlich ist das und das passiert. es gibt halt immer diese ganzen Erklärungen drumherum, die sehr ernst, sehr so vorgetragen werden, auch von dieser Erzählerstimme, aber du eigentlich, wenn man das mal sich so genauer anguckt, komplett Banane sind teilweise.
Ich liebe diese Erzählerstimme, weil die dann auch immer so erzählt, so, das ist das und das ist das passiert und Pickel, der kennt es ja halt nicht anders, weil aus dieser Zeit und das gemacht wird und Sea King hat das und das eingesetzt, das funktioniert natürlich nicht, weil sein Körper anders aufgebaut ist, evolutionstechnisch und so weiter. Das ist halt die andere Version von einem Speedwagon, der damals in den ersten beiden Staffeln JoJo's Bizarre Adventure mal erklärt hat, oh, das ist das eingesetzt, oh, JoJo hat das hier eingesetzt, aber das ist natürlich nicht hilfreich und oh, ist das hier das und das? Es ist halt nicht so eine, wie soll ich sagen, eine Stimme, die so ambitioniert alles mitkommentiert, sondern es ist eher so ein Kommentator. Es ist wirklich so wie eine, als wäre es eine Doku von Phoenix.
Ja.
Würden die darüber sprechen. Und auch in der letzten Folge ist es ja so, wo dann der Sea King dann noch erzählt hat, ja, und dann habe ich diesen Kampf beobachtet und das ist das passiert. Und wir haben natürlich dann alle gleichzeitig geklatscht und waren natürlich sehr begeistert von dem, was da passiert ist. Und ich dachte so, was passiert hier gerade? Es ist so absurd, aber ich liebe es, weil ich weiß nicht warum. Es ist schwierig. Auch die Zeichnung der Proportion der Menschen, ne, das ist ja so abgrundtief muskulös. Also es ist übertrieben, wie muskulös die Charaktere gezeichnet sind. Und auch die Posen, die da angenommen werden, wo wir auch wieder in die Richtung JoJo gehen, weil ich habe auch schon gesehen, es gibt jetzt die Baki-Challenge, beziehungsweise nicht jetzt, sondern es gab schon immer diese Baki-Challenge, wo dann Leute halt die ganzen Posen aus Baki nachgestellt haben.
Okay, lol. Das hab ich noch nicht gesehen, aber das stelle ich mir auch sehr, sehr witzig vor. Also, ja.
Ja, und wir hatten ja in der letzten Staffel den Kampf gegen die Gottesanbeterin gehabt. Dieser imaginäre Kampf. Und ich muss auch sagen, der ist ja auch so smart inszeniert worden, beziehungsweise wie die es erklärt haben, weil, Die die Möglichkeiten, Sachen sich vorzustellen bei uns als Mensch, sind ja wirklich abstrus, weil da hat er ja noch diese Erklärung gehabt mit der Ananas. Stell dir die Säure einer Ananas vor. Stell dir den Geschmack einer Ananas vor. Und ich sitze da und ich spüre da schon so langsam, wie der Geschmack einer Ananas kommt. Und du merkst es ja auch, wenn du eine Ananas siehst, dein Kopf stellt sich ja darauf ein, wie es ungefähr schmecken wird. Mhm. Und das hast du dann im Mund. Und ich denke da so, ja, das ergibt irgendwie schon Sinn. Aber das dann in Kampfform umzusetzen, um zu sagen, haha, ich habe in einem imaginären Kampf gegen eine Gottesanbeterin gewonnen, das bringen sie hier nochmal to the max, indem nochmal erklärt wurde, oh ja, ich habe nur so und so viele Gelenke. Wie mache ich, dass ich jetzt
Oh mein Gott, diese Gelenkgeschichte. Oh mein Gott.
Deswegen meine ich ja, meinst du die Gelenkgeschichte mit der Peitsche? Weil da wurde erklärt, wie Hyperschall aktiv, nicht Hyperschall, sondern hier, wie heißt denn das Ding nochmal? Sonic Boom, wie heißt nochmal? Die Schallmauer gebrochen werden.
Schallmauer durchbrochen, genau wie, oh mein Gott.
Ich liebe es. Ey, Baki ist halt so, ich habe am Anfang meine Probleme gehabt, weil das einfach mir zu abstrus war. Mit dem merkwürdigen, oh, ich kämpfe mit einer Granate, die ich in meinen Magen verschluckt habe und so weiter. Aber mittlerweile ist es, ich glaube, das ist so eine meiner Lieblingsstaffeln geworden von Baki.
Ja, also ich finde, also das Problem für mich, also es gibt nur ein Problem für mich. Es ist halt schon sehr witzig, es ist sehr unterhaltsam, es ist halt komplett drüber. Ich weiß halt, das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie ernst sich Baki oder wie ernst der Autor das nimmt. So, weil es geht halt echt teilweise in so eine Richtung, wo ich denke, boah, es ist schon ein bisschen toxic, so, weil, also, auch wie zum Beispiel Pickel ja dann, also, diese Darstellung, ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte, diese Darstellung, wie der über diese Reporterin dahergefallen ist, überhaupt das, oder, dass gesagt wird, ja, und Frauen sind ja generell schwach, die haben irgendwie weiche Haut und so weiter, so. Ach, weiß ich nicht, muss man das jetzt so unbedingt so betonen, keine Ahnung, zumal, im Endeffekt geht's ja, also es ist ja quasi so ein bisschen so dieses, oder worauf die Staffel das auch so ein bisschen thematisiert, ist ja quasi, okay, was ist eigentlich stärker, Nature versus Nurture, ne? Also quasi ist stärker, was die Natur gebaut hat, oder ist stärker das, was wir quasi über mehrere Generationen, über Jahrtausende weg an Kultur, an Kampfkunst, Kultur uns erarbeitet haben, ne? Kann, wenn das aufeinander trifft, so ein bisschen, was gewinnt dann? Mhm. Und, ja.
Das mochte ich auch, wo gesagt wurde, okay, er verbindet Kung-Fu, 4000 Jahre chinesische Kampfkunst mit Karate zusammen, 500 Jahre Kampfkunst. Und ich dachte so, okay, jetzt versuchen sie gerade ganz viele Kulturen miteinander zu verbinden, um die ultimative Kampfkunst zu bauen.
Ja, ja. Und irgendwie, ja, dann, ja. Es ist wild. Also,
es ist absolut wild.
Wenn ihr Spaß an sehr absurden Kampf-Anime habt, dann ist Baki Hanma auf jeden Fall der Call. Ich habe tatsächlich, also das Schwierige bei der Staffel ist tatsächlich manchmal auch aufzuhören, weil du bist dann halt so mitten im Kampf drin und denkst, nee, jetzt will ich aber auch wissen, wie der Kampf ausgeht. Und dann guckst du weiter. Dann fängt aber schon der nächste Kampf an. Ja. Und dann denkst du, ja gut, jetzt will ich auch noch wissen, wie der Kampf ausgeht. Dann guckst du weiter. Und das ist das Gute, gerade bei den Netflix-Anime, also der komplette Arc, also der Pickel-Arc, sind jetzt, glaube ich, 13 Folgen oder so.
13 Folgen, genau.
Der ist halt komplett verfügbar. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr einen Anime haben wollt, den ihr bingen wollt, dann könnt ihr den jetzt einfach komplett einmal durchgucken.
Ja, und das hatte ich fast gemacht. Also ich habe den jetzt, glaube ich, so in drei, ich habe dreimal pausiert, habe immer so 3-4 Folgen geguckt und das hat echt gut funktioniert. Also fand ich wild. Und die Geschichte von Störtebeker, neu interpretiert und hier nochmal erzählt.
Das habe ich nicht ganz
hast du nicht mitbekommen?
Erzähl mir.
Warte, da war doch die Geschichte, da wurde doch einer fast besiegt und hat dann irgendwie kurz, also er hat doch irgendwie kurz vor Ende dann nochmal diese zwei Mittelfinger
benutzt. Ja.
Und dann meinte er so, diese Geschichte, die hatten wir schon mal von gehabt, von einem Samurai, der gesagt hat, er wird geköpft und solange er laufen kann, kann er dann halt dann auch seine Kameraden befreien.
Ja, ja.
Und das ist doch halt einfach die Geschichte von Störtebeker 1:1. Störtebeker wurde doch auch geköpft und solange sein Körper gehen konnte, so viele Menschen hat er dann, so Crewmitglieder von sich dann befreit, die alle in einer Reihe standen.
Ach krass, okay. Ja, das wusste ich gar nicht.
Die Legende von Störtebeker war ja, er konnte ja so weit laufen, dass man ihm sogar ein Bein stellen musste, damit er umkippt.
Wow. That's, ja, So funktioniert das mit der Biologie. Ihr braucht einen stark genügenden Willen.
Ja.
Dann läuft euer Kopf auch, läuft euer Körper auch weiter, wenn der Kopf ab ist.
Ja, genau.
So läuft das.
Lernt man alles im Hamburger Dungeon.
Lernt man, oh, okay. Siehst du, da war ich noch nicht. Deswegen wusste
du warst
ich das
da nicht. Noch nicht. Okay,
war
gut.
Nicht. Ja.
Ist witzig, ja.
Aber kommen wir von einem Tod und brutalen Körpern zu anderen.
Anderen Tod und brutalen Körpern. Okay.
Ja. Hm. Und zwar Zom 100, Bucket List of the Dead. Stimmt, du hast gedacht, das ist wahrscheinlich eine Überleitung zu Jujutsu Kaisen, oder?
Nee. Okay. Ich dachte wirklich, das war jetzt Zom 100, Bucket of the Dead. Bucket List of the Dead, ja.
Zom 100 ist tatsächlich ein Anime, den ich erstmal gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, als die Season losgegangen ist, aber ich wurde sehr schnell darauf aufmerksam, weil auf Social Media immer wieder so kleine Videoausschnitte gepostet wurden, die vor allem so ein bisschen das Arbeitsleben von den Protagonisten dargestellt haben. Und ich dachte, oha, okay, der Anime geht ein bisschen tiefer. Der hat ziemlich viel Gesellschaftskritik drin. Den muss ich mir angucken. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich gucke ihn tatsächlich auch mit Chiara zusammen, weil er echt verdammt, also ich finde ihn verdammt gut. Und ich kann vielleicht auch jetzt nochmal kurz so ein bisschen sagen, warum. Also es geht, unser Protagonist heißt Akira, und er fährt auch Motorrad.
Und dann macht er auch den Drift schon.
Es könnte schon sein, dass er den Drift schon mal gemacht hat, ja. Könnte sein.
Aber er heißt ja Tetsu. Kaneda heißt ja der Hauptcharakter aus Akira.
Ach so. Ja gut, er heißt nur Akira. Ich weiß nicht, wie er weiter heißt.
Ja.
Er ist jedenfalls, also die Sache ist so, er ist halt, nach seinem Studium ist er halt frisch und motiviert so ins Berufsleben gestartet. Und das Problem ist, über die Zeit hinweg wurde er von den extrem ungesunden Arbeitsbedingungen der japanischen Arbeitswelt halt komplett zermürbt. Er war halt, also dieses, ja, okay, du musst dir Überstunden schieben und es ist, du darfst jetzt nicht nach Hause gehen, wie du gehst nach Hause, warum gehst du nach Hause? So, du solltest jetzt schon so bleiben und so. Dieses kaum Pause haben, Überstunden schieben, alles ist irgendwie selbstverständlich, dann noch einen auf den Deckel kriegen, wenn es irgendwie nicht gut läuft. Da, als Arbeitspsychologin, also oder diese arbeitspsychologische Komponente, da schreit halt alles in mir, schreit halt komplett alles.
Er will Burnout haben.
Genau, er will Burnout Speedrun ist das. Oh, japanische Arbeitskultur ist Burnout Speedrun.
Wow.
Kann man einfach mal so sagen auch. Und es geht bei ihm halt auch so weit, dass er natürlich vernachlässigt er irgendwie auch sein ganzes Sozialleben, aber es kommen ihm teilweise sogar suizidale Gedanken, dass er sagt, boah, ganz ehrlich, ich wäre froh, wenn ich einfach krank wäre, dann müsste ich morgen nicht zur Arbeit. Oder boah, wenn ich jetzt einfach irgendwie bei der U-Bahn einen Schritt irgendwie nach vorne machen würde, dann müsste ich morgen auch nicht zur Arbeit. Und das alles quasi, ne, das ihm kommen halt wirklich teilweise Gedanken, weil er einfach nicht mehr, also alles hinnimmt, nur um nicht mehr quasi an die Arbeit zu müssen. Mhm. Was extrem besorgniserregend ist. Aber viele, die irgendwie mit Bahn und schon mal zu kämpfen hatten, kennen diese Gedanken vielleicht auch so ein bisschen von sich. Und aber als er dann eines Morgens, also er hat sich halt trotzdem immer so ein bisschen weiter durchgequält und weiter gemacht, weil er quasi dachte, ja, Ganbarimas, ne, dieses, ja, man muss halt einfach weitermachen, einfach durchhalten und so weiter. Aber als er dann eines Morgens zur Arbeit will, bemerkt er, dass irgendwie alles so ein bisschen anders ist. Und er spielt selber eigentlich auch gerne so Videospiele und spielt auch so Zombie-Apokalypse-Videospiele, so Shooter, so Railgun-Shooter. Und er merkt dann so, ich glaube, ich bin in der Zombie-Apokalypse. Weil irgendwie, ich wollte meinem Vermieter gerade das Geld geben und der knabbert hier irgendwie an einer anderen Person rum.
Aber nicht auf die Art und Weise, wie man es sonst macht.
Nee, nicht
okay,
auf die Art.
Okay.
Und er merkt halt so, oh mein Gott, ich bin in der Zombie-Apokalypse. Normalerweise würden wir alle so denken, so, oh mein Gott, scheiße, die Welt geht unter. Und er war einfach nur unendlich glücklich. Er war so, ja, nice, ich muss nicht an die Arbeit. Ich muss nicht mehr an die Arbeit, es ist Zombie-Apokalypse.
Das ist so wie Zombieland.
Ja, es ist so ein bisschen genau wie Zombieland. Aber er dachte sich, okay, fuck it. Ich fahre jetzt an die Arbeit und ich kündige. So, das ist jetzt mein Move. Ich kündige noch.
Das ist natürlich der erste Gedanke, den ich habe, wenn eine Zombie-Apokalypse ausbricht.
Und kündige ich dann und dann, ja, ne, aber waren halt schon alle, auch sein Vorgesetzter war schon ein Zombie und ja, es gibt halt, es ist halt sehr witzig, weil die teilweise sehr, also es ist schon so ein bisschen splatterig, der Anime auch, aber es wird halt, also es ist halt nicht so dunkelblutig, sondern es wird halt mit so bunten Farbklecksen immer gemacht und dadurch wirkt der Anime auch insgesamt sehr, sehr farbenfroh, dafür, dass wir in einer Zombie-Apokalypse sind. Ja, und dann merkte sie, ja, okay, jetzt habe ich meine Arbeit gekündigt, mir geht's besser, jetzt habe ich endlich Zeit, mich um das zu kümmern, was ich eigentlich machen will. Und dann schreibt er halt eine Bucketlist mit all seinen Sachen, all den Träumen, die er hat schleifen lassen in den letzten 3 Jahren aufgrund der Arbeit und möchte denen jetzt nachgehen. Und ja, das ist, ich finde es halt irgendwie eine sehr starke Bildsprache, so, weil in dieser Welt, wo alle quasi noch gelebt haben und funktioniert haben, hat er halt seinen Lebenswillen verloren. Aber jetzt, wo alle tot sind, findet er seinen Lebenswillen wieder. So, ne, es ist halt so dieses, okay. Es kippt halt so und ja, er begegnet dabei natürlich irgendwie auch noch so ein paar anderen Gefährten. Es gibt noch so einen früheren Freund, den er trifft und so. Und die prügeln sich teilweise durch sehr absurde Situationen. Es gibt halt immer auch so einen Kontrast zwischen diesem, hey, es ist gerade diese Ernsthaftigkeit, alles ist gerade irgendwie am Sterben, wir müssen hier um unser Überleben kämpfen, wir sind hier irgendwie gefangen. Und dieses, hey, wir versuchen das Beste draus zu machen. Und irgendwie schafft es diese Balance, es klappt unglaublich gut. So dieses, hey, die Welt geht runter, aber wir tanzen trotzdem.
Okay.
Und das ist so die Botschaft, finde ich, die ich so ein bisschen so bekomme. Die bringen mich halt, also teilweise die Situationen, die da entstehen, sind super witzig. Und es regt halt auch so ein bisschen, aber auch so zum Nachdenken, sondern so, ja, okay, was ist irgendwie eigentlich wichtig im Leben? Und was würde ich machen, wenn ich gar keine Verpflichtungen hätte? Und ich finde es eine Top-Serie. Und also es gibt einige, die sagen, ja, es hat noch in den ersten 2 Folgen so ein bisschen nachgelassen. Finde ich nicht. Ich finde es total super und bin hellauf begeistert von der Serie, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, ich bin gerade sehr angetan, weil ich finde die Thematik ziemlich interessant, weil Zombie-Apokalypse und dann halt jetzt einfach nur, ja, Überleben, Walking Dead haben wir und so weiter. Aber das jetzt mal einfach auszunutzen, einfach einen neuen Lebenswillen zu gewinnen, finde ich interessant. Ich sehe gerade auch, dass der auch gleichzeitig eine Netflix-Live-Action-Umsetzung hat.
Ja, das war schon, die wurde, glaube ich, confirmed. Also ist sie schon raus oder nicht? Aber die
ist schon raus, glaube ich.
Ist schon raus, ach krass.
Ja, ja, ich wollte gerade fragen, ob du da schon reingeschaut hast, aber wenn du jetzt gerade fragst, ob die schon raus ist.
Nee, hab ich noch nicht. Ich habe nur gehört, dass die schon quasi bestätigt wurde, obwohl der Anime noch nicht mal richtig durchgelaufen ist. Normalerweise kommt es ja so, der Anime kommt raus, läuft ganz gut, ein paar Jahre später kommt dann die Live-Action-Umsetzung, aber da anscheinend nicht.
Nope.
Und kann ich aber auch verstehen, ich glaube, das lässt sich, also ich meine, wir haben ja schon diverse Zombie-Apokalypsen-Live-Action-Serien gesehen, das lässt sich, glaube ich, sehr, sehr gut umsetzen. Das ist jetzt nicht nichts zu Absurdes. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es in der Live-Action-Umsetzung ein bisschen weniger witzig ist. Ich glaube, der Anime ist ein bisschen, kann die Kontraste, glaube ich, ein bisschen besser darstellen, könnte ich mir vorstellen.
Vielleicht schaue ich mal in die Live-Action-Serie rein und dann können wir ja mal den Vergleich ziehen.
Ja, kannst du
gucken, ob es da vielleicht Unterschiede gibt. Vielleicht gucke ich mal beides rein. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant.
Mach das. Also ich sehe
gerade, der Manga, der läuft noch. Das heißt, es wird, glaube ich, noch eine Weile dauern, bis die Serie abgeschlossen ist. 14 Bände sind mittlerweile erschienen. Das heißt, die ersten 10 Bände sind bestimmt schon als Serie dann umgesetzt worden. Es sei denn, die erste Staffel wird nur 12 Folgen haben, dann sind es wahrscheinlich nur 5 Folgen bisher. Ja, 5 Bände, die umgesetzt sind.
Ja. Gute Frage. Weiß ich gerade leider nicht. Ich weiß nur, dass diese Woche setzt die Serie einer aus. Also wir sind jetzt, glaube ich, gerade bei Folge 4 sind veröffentlicht. Diese Woche setzt sie aus und nächste Woche geht es dann weiter. Aber wenn du die ersten 2 Folgen gesehen hast, dann hast du schon, glaube ich, ein ganz gutes Bild von der Serie. Okay.
Aber wie nutzt er jetzt die Zombie-Apokalypse aus? Ist er dann halt auch so, geht er unterwegs und schlägt dann auch einfach Zombies tot? Weil das ist ja so das typische Bild von, oh, es ist eine Zombie-Apokalypse, jetzt können wir alle Menschen einfach es ist kein Problem, die umzubringen oder nutzt er halt einfach aus und lebt er jetzt einfach richtig cool? Oder also, muss er sich irgendwie schützen, verteidigen? Sind die immer noch eine Bedrohung oder gibt es dann?
Also er versucht eigentlich die Interaktion mit den Zombies möglichst gering zu halten. Sie sind eher ein Hindernis als wirklich so Ziel seiner Bucketlist. Also er denkt jetzt nicht, okay, ich wollte immer mal einen Menschen töten, so, sondern er hat halt so Ziele, so wie, ich will mal Terrassencamping machen. und ich will einen gigantischen Fernseher haben. Und das ist natürlich so ein bisschen leichter, wenn man kein Geld dafür ausgeben muss, sondern einfach nur ein Geschäft fahren muss. Wobei, weiß nicht, ob das so viel leichter ist, wenn das Geschäft von Zombies umstellt ist. Aber es ist jetzt kein Gemetzel so richtig. Also er versucht ihn eher auszuweichen, sondern es ist nur extra difficulty, sage ich jetzt mal. So an sich, also die Ziele, die er hat, sind relativ normal. Es sind wirklich normale Ziele, so wie ja, oh, ich würde gerne mal mit einer Stewardess abhängen, ich würde gerne mal meine Liebe gestehen, ich würde gerne mal Terrassencamping machen.
Sind noch so viele Leute am Leben?
Es geht. Also es gibt schon noch ein paar, aber nicht so super viele. Also wir haben jetzt noch keine große Organisation oder so. Gibt es ja auch manchmal, dass es dann so Militärcamps oder sonst was gibt. Das wurde bisher noch nicht eingeführt. Es gibt halt so ein paar vereinzelte Leute, zum Beispiel auch sein ehemaligen Kumpel, und der will halt, das ist halt so ein bisschen witzig, der möchte halt Stand-Up-Comedian werden. Der war nicht so in der Maklerbranche, aber hat gemerkt, boah, ich verkaufe hier nur Scheiße und ich ziehe nicht die Leute über den Tisch, ich will die Leute zum Lachen bringen. Mhm. Und will Stand-Up-Comedian werden und sagt er so, ja, aber eigentlich müsste ich dafür ja auf so eine Comedian-Schule. Und dann sagt Akira so, Alter, dude, in der Zombie-Apokalypse, als ob es jetzt hier eine Comedian-Schule geht, mach einfach. Scheiß drauf, mach einfach.
Wow.
Und natürlich brauchst du dazu auch eine Audience. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zombies dann als Audience zählen oder nicht, aber ja, sowas halt. Es ist halt wirklich die ganz normalen Ziele, Wünsche im Leben, nur halt in einem etwas anderen Setting.
Interessant, interessant. Ja, ich glaube, ja, ich habe eigentlich gerade mega Bock, da reinzuschauen jetzt.
Es macht auch gute Laune. Es ist witzig. Es gibt einem Lebensmut.
Das hätte ich jetzt nicht kommen sehen, aber ey, das ist doch noch besser.
Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Was einem auch Lebensmut gibt oder manchen Leuten, ist ja der Glaube.
Der Glaube. Der Glaube erweckt Flügel? Nur war das Red Bull, oder?
Ja, das ist Red Bull.
Verleiht Flügel? Warte, was macht der Glaube denn? Was macht der Glaube?
Was macht der? Ja, was macht der überhaupt? Was kann der?
Was macht der Glaube? Verstärkt Mensch. Ja, der Glaube ist was ganz Tolles. Aber ich glaube, was du machen möchtest, ist der Übergang zu einem Anime, den ich gesehen habe. Den habe ich jetzt vor 2 Monaten gesehen. Aber ich habe den vergessen zu behandeln. Das war das Problem. Ich habe den immer wieder vergessen und mir ist dann eingefallen, ich hatte den noch gesehen. Und zwar ist es meine Arbeit als Missionar in einer gottlosen Welt. Ist eine Manga-Umsetzung. Manga, der ist bei Ultraverse. Und es geht darum, dass Yukito Urabe der Sohn eines Sektenanführers ist, der ziemlich krass drauf ist, der Sektenanführer, und seinen eigenen Sohn an den Gott Mitama opfert. Und kurz vor seinem Tod sagt Yukito, oh bitte, lass mich in einer Welt wieder aufwachen oder lass mich wiedergeboren werden in einer Welt, in der das Konzept eines Gottes nicht existiert. Und er wacht tatsächlich in seiner aktuellen Form in einer anderen Welt auf, in der das Konzept Gott und Religion nicht existiert. Er wacht in einem Dorf auf, da wird er ganz normal aufgenommen und da macht er seine Feldarbeit, geht da mit den Bewohnern trinken und führt ein ganz einfaches Leben. Und dann muss er feststellen, ja okay, da ist irgendwas los. Irgendwas ist da, das Konzept Gott und Religion existiert nicht, perfekt, genau das, was er haben möchte. Aber irgendwie fehlt da noch ein bisschen so Aufklärung. Die wissen nicht viel.
Mhm.
Und er erfährt dann plötzlich, dass es in der Nähe eine Stadt gibt, die er unbedingt meinen sollte. Und dann ist er irgendwann doch nochmal in die Stadt gegangen, um dort Bücher zu holen, um zu lesen. Oh, da ist irgendwas runtergefallen. Und er muss dann feststellen, okay, hier ist es ganz skurril, weil hier werden Leute zum Aufmord, also zum Selbstmord aufgerufen.
What?
Und die machen das auch. Und dann erfährt er dann halt von den ganzen Leuten, die er jetzt kennengelernt hat, seinen Freunden, ja, also in diesem Dorf, in dieser Stadt werden die Leute vom Staat aufgerufen, sich selbst umzubringen. Und die Leute, die das nicht machen wollen, die werden an diesem Dorf verbannt, wo er jetzt gerade ist. Und okay. Ja, das ist ganz skurril. Das machen die wahrscheinlich dann auch so, um die Einwohnerzahl dann halt immer auf einer bestimmten Zahl zu halten. Und irgendwann kommen dann die Soldaten aus dieser Stadt in dieses Dorf, entführen dann halt die Schwestern, mit denen er sich angefreundet hat. Und er reitet dann sofort los, versucht die dann zu retten. Schafft es nicht, wird selbst getötet. Und in diesem Moment kommt dann die Göttin, die sein Vater dann halt angebetet hat, und rettet alle. Und die flüchten dann alle wieder zurück in das Dorf, aber haben jetzt Angst, dass dann jetzt ja die Regierung dort dann halt so sich rächen möchte, dass es ein Nachspiel gibt. Und die meinte so, ja, die Göttin muss jetzt helfen, weil sie haben die ja schon einmal gerettet, sie sollen es nochmal machen. Die Göttin muss aber feststellen, sie hat keine Power mehr, sie hat keine Kraft mehr, ihr Mana ist einfach alle. Und wie regeneriert sich ein Gott? Durch den Glauben.
Ja.
Und deswegen hat Yukito jetzt die Aufgabe, Missionaren zu spielen und die Göttin sozusagen als Influencerin zu verkaufen. Also es ist halt wirklich so, weil die Göttin braucht Follower.
Ja.
Sie braucht Anhänger. Sie braucht Leute, die an sie glauben, damit dann ihr Mana regeneriert wird, ihre Kraft regeneriert wird, damit sie dann halt gegen die Leute da klarkommt. Ich fand, der Einstieg war halt so ein bisschen, ja, okay, interessant, wurde dann immer interessanter. Aber dann kam nur so die Animation von Haustieren und generell anderen Tieren. Und das hat mich komplett abgeschreckt, weil das hat mich so aus dieser Welt gerissen. Ich weiß nicht, ob das ein Stilmittel ist oder nicht. Oder ob es Absicht ist. Weil die ganzen Tiere da so in der PlayStation 1 Optik dargestellt werden. Gott. Also wirklich sehr, sehr schlechten CGI. Und das zieht sich durch mehrere Folgen. Das ist, glaube ich, zum Teil sogar ein Running Gag. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Und das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Ich habe, glaube ich, nach 5 Folgen dann erstmal pausiert. Ich werde, glaube ich, irgendwann nochmal reinschauen, wenn die Staffel abgeschlossen ist, weil angeblich soll es ja noch so einem Twist kommen. Und ich weiß da noch nicht genau was, aber ja, meine Arbeit als Missionar in der gottlosen Welt finde ich interessant hier vom Konzept, kann ich jetzt aber noch nicht so wirklich weiterempfehlen.
Okay, schade. Ja, es klingt halt echt ein bisschen absurd, ne? Er wollte halt Religiosität und Spiritualität entfliehen und dann wird er sogar komplett reingeschubst und gezwungen ist quasi, sich zu embracen, sage ich jetzt mal, und ja, da sogar als Missionar tätig zu werden. Das ist natürlich ein hartes Schicksal. Das erinnert mich
sogar
ein bisschen.
Sogar von der Göttin, die sein Vater angebetet hat, weshalb er eigentlich in der einen Welt schon gestorben ist.
Es erinnert mich so ein bisschen an Tanya Saga of
Tanya the Evil?
Tanya the Evil, weil sie oder er zum damaligen Zeitpunkt war ja auch total gottskeptisch und so weiter und dann wird er ja wiedergeboren als Tanya und muss dann ja auch immer gezwungen, glaube ich, zu beten oder so, um irgendwelche Kräfte irgendwie freizusetzen. Und
stimmt. Und dann wollte Tanya ein einfaches Leben führen und dachte, ja, ich gehe zum Militär. Ich dachte, ja, ich möchte ein einfaches und friedliches Leben führen und gehe zum Militär und werde dort zu einer hochrangigen Person. Das ist natürlich die beste Idee überhaupt.
Ja, das ist ja, da kann man schon mal so ein bisschen an dem Urteilsvermögen zweifeln, vielleicht, aber naja, okay. Aber meine Arbeit als Missionar würde sagen,
ist okay. Hat mich jetzt noch nicht überzeugt, aber wenn Leute jetzt meinen, ey, ich soll dranbleiben und der Twist ist echt gut und das bringt die Story voran und man muss über diese CGI-Tiere hinwegschauen, dann werde ich das, glaube ich, nochmal tun. Aber ansonsten würde ich das erstmal pausieren und ist jetzt nicht auf meiner Bucketlist, da würde ich wirklich Sam 100 draufpacken.
Mhm, mach das.
Oder mir einen anderen Isekai reinziehen.
Ja, Isekai Jolina war wieder investigativ unterwegs. Und das war tatsächlich, also den Anime, den ich geschaut habe, als der released wurde, das war für mich so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee Leute, jetzt reicht's.
Keine Isekai mehr.
Isekai, jetzt reicht's. Es wird mir ein bisschen zu Banane. Und zwar ist das Reborn as a Vending Machine. And now we venture the dungeons oder so. So dachte ich, ja, okay. Weiß ich nicht, Bruder. Aber ich dachte, okay, will es ja nicht voreingenommen sein. Gib dem eine Chance. Guck halt mal rein. Wenn er schlecht ist, dann hast du dir wenigstens eine Meinung gebildet. Ja. Und? Was soll ich sagen? Der ist leider schon verdammt unterhaltsam.
Ich guck mir gerade die Bilder an. Ja. Es ist wirklich so ein Getränkeautomat mit Kawaii-Augen.
Ja, und es sieht, glaube ich, echt, auch wenn man die Bilder sieht, denkt man sich so, hä, what the fuck? Aber es ist trotzdem irgendwie gut aufbereitet. Und ich kann auch gleich noch so ein bisschen erzählen, warum es eigentlich irgendwie Spaß macht, da auch zuzuschauen. Weil so ein Getränkeautomat hat natürlich irgendwie so ein bisschen beschränkte Handlungsfähigkeit, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber ja, also der Einstieg ist natürlich, ist ein Klassiker. Ist ein Klassiker mit einem leichten Twist. Also unser Hauptprotagonist, der ist halt ein großer Fan von diesen japanischen Verkaufsautomaten und der fährt quasi so einen Berg hoch hinter so einem Truck-Kun, Lastwagen. Aber nicht der Truck-Kun überfällt ihn, sondern der hatte hinten auf der Ladefläche hatte der einen Verkaufsautomaten. Und der Verkaufsautomaten fällt von der Ladefläche des Lasters runter in sein Gesicht. Er stirbt und wacht auf und ist eins geworden mit dem Verkaufsautomaten.
Aber in unserer Welt?
Nee, in einer anderen Welt. In einer Fantasy-Welt.
Und in dieser Fantasy-Welt ist ein Getränkeautomat?
Ja.
Aber
ja.
Kennen die Leute in der anderen Welt das Konzept von so einem Automaten?
Nee.
Ah, jetzt wird's interessant.
Die denken so, ja, okay, was ist das? Es gibt halt schon Magie und es ist wahrscheinlich irgendwie so ein magisches Item, irgendwie. Magischer Gegenstand. Und das Problem ist, er merkt halt auch so, ja gut, er kann halt, also er wacht halt auf und merkt so, ja gut, er kann gucken, aber er kann sich irgendwie nicht so richtig bewegen. Und er merkt so, okay, ich kann auch nur begrenzt mit meiner Umwelt interagieren. Ich kann so nur so ein paar Standardzeilen sagen, so was wie, bitte entnehmen Sie Ihre Ware oder vielen Dank für Ihren Einkauf oder sowas. und die erste Interaktion mit der Welt läuft auch nicht sonderlich gut, weil da kommt quasi so ein Monster wie so ein Froschmann. Und der drescht halt erstmal auf ihn ein, weil er nicht weiß, was es ist. Und haut erstmal so ein paar Beulen in ihn rein. Er hat quasi ein Interface. Es ist quasi für ihn so ein bisschen wie so ein Videospiel. Und er kann sich mit dem Geld, was er einnimmt, kann er sich Fähigkeiten kaufen und Upgrades und ein besseres Sortiment und kann sich selbst reparieren. Und das ist dann, da, also er ist mit ein bisschen Geld da reingekommen, investiert quasi dann in diese so eine Schildmechanik und lässt sich reparieren und merkt aber so, oh scheiße, ich stehe hier halt auch mitten an der Pampa. Ich muss halt Glück haben, dass jetzt wer vorbeikommt, weil mein Geld reicht nicht mehr lange für dieses Aufrechterhalten von dem Schild. Und dann kommt aber bald eine sehr, so eine super starke, aber sehr tollpatschige und liebenswürdige Abenteurerin vorbei, die Lammis. Und die sagt so, oh, was ist das denn hier? Und guckt sich das an und sagt so, oh, ich hab so Hunger. Und das Problem bei ihr ist, sie trifft halt nicht. Sie ist halt super stark, aber sie haut immer daneben. Und dann ist sie halt vollkommen erschöpft und setzt sich da quasi an diesen Automaten hin. Und er haut dann halt einfach gratis einmal sowas zu essen raus. Irgendwie so eine ein Fertiggetränk oder irgendwie sowas war das. Oder irgendeine Fertigsuppe oder sonst was. Und sie isst das und ist aber hellauf begeistert. Und so, boah, voll geil, der kann mir Essen zaubern und trinken. Und fängt dann an, mit ihm zu interagieren und versteht auch, okay, irgendwie ist da ein sinnhaftes Wesen dahinter. Und einigen sich quasi auch so ein bisschen auf so einen Sprachcode, dass er immer, wenn es irgendwie Nein ist, dass er dann eine Zeile sagt und wenn es Ja ist, dass er dann seine Zeile sagt und damit kommen die irgendwie mit und sie schnallt sich ihn dann auf den Rücken. Also musst du dir vorstellen, so ein kleines zierliches Mädchen schnallt sich
den Automaten auf den Rücken.
Und bringt ihn erstmal in ihr Dorf und dann, und sie tauft ihn Boxo. Und Boxo und Lammis gehen dann quasi auf Abenteuertour und er guckt halt so ein bisschen so, die erwachen abends, brauchen irgendwie so ein bisschen was, dass die wach hält, vielleicht mache ich den Mann einen Eiskaffee und so. Und dann guckt er halt so, welche Waren er wieder sein Sortiment anpassen kann, dass er die richtigen Produkte für die Leute hat, die da kommen und so weiter. Und es ist halt super witzig, weil ich könnte mir das super krass gut als ein Videospiel vorstellen. Wenn du so ein Vending-Simulationsspiel, weißt du, hast ein Vending-Dings und du musst halt dann gucken, okay, welche Produkte kann ich quasi, nimmst du Geld ein, investierst du quasi in Upgrades und so weiter. Als Vending-Simulationsspiel würde das ultra gut funktionieren, da hätte ich mega Bock drauf. Und so ist es aber trotzdem irgendwie auch ganz witzig, weil man fragt sich so ein bisschen, ja, okay, was wie löst er jetzt verschiedene Situationen? Dann wurde er auch mitgenommen auf so einen Raid quasi. Also er steht ja nur dann da, aber versucht halt irgendwie seine Gruppe da zu supporten. Und dann werden die angegriffen, wissen nicht so richtig, was sie machen, sondern dann dachte er, okay, gut. Also, ich habe eine Idee. Ich gebe dir jetzt Cola und Mentos.
Oh, okay, okay.
Und dann muss er den auch irgendwie verständlich machen, dass die Mentos in die Cola reinmachen. Damit
die nehmen erst die Mentos und dann die Cola ein.
Ja, nee, genau. Und sie verstehen halt erst nicht so richtig und wissen nicht so richtig, was sie damit machen sollen und so. Aber kriegen es dann irgendwie hin und können damit quasi auch so einen Kampf gewinnen, weil sie es quasi in die Augen von den Gegnern sprühen, diese Cola-Mentos-Dusche. Und es ist halt schon witzig. Es ist sehr leichte Kost, aber es macht schon Spaß zu schauen. Es ist halt, ich weiß nicht, es ist halt so wholesome, es ist halt locker leicht. Das ist ja jetzt nicht der super krasse Anime, aber es ist auch nicht komplett brainless. So. Es ist auch nicht, dass man denkt, oh, das ist ja nur dumm, sondern es ist halt, es macht schon Spaß, es ist irgendwie ganz witzig, hat ein paar interessante Kniffe drin. Gab es auch zum Beispiel auch eine Situation, wo dann sagt, ja, wir haben hier so ein bisschen Probleme mit Geschlechtskrankheiten. Hast du da was im Angebot? Und oh, sagt, okay, ich hab hier Kondome, how about that?
Okay, ich dachte, jetzt kommt er hier mit, wie heißt denn das nochmal? Medikament, wie heißt es denn nochmal?
Ja,
Antibiotikum. Genau.
Antibiotikum, Penicillin und so. Ja, ja.
Ja, genau, irgendwie sowas in diese Richtung.
Ja, ja, aber das ist.
Okay, ja, Kondome ist der richtige Weg, yeah, that's the way, aber ja, okay.
Das ist halt. Also, das, man muss dazu sagen.
Er kann alles machen in diesem Automaten, alles. Oder wie? Er ist nicht also beschränkt auf Getränke, sondern er ist wirklich ein Verkaufsautomat.
Es ist wirklich ein Verkaufsautomat und das ist ja das Krasse, weil in Japan hast du ja wirklich auch. Du kannst nahezu alles kaufen in Verkaufsautomaten.
Ja, aber nicht in einem.
Nee, das nicht. Aber er kann sich quasi verwandeln und kann sein Sortiment quasi immer wieder austauschen.
Und du bist jetzt positiv davon überrascht, dass dieser anscheinend dumme Titel mit dem dummen Namen, mit der dummen Prämisse einfach ein hervorragender Anime geworden ist.
Ja, total. es ist total unterhaltsam. Es hat interessante Kniffe und es ist halt nicht so stumpf, wie man denkt. Und es macht Spaß. Es macht einfach Spaß.
Okay, kommt auch auf meine Bucketlist.
Kann man auf jeden Fall mal machen.
Und geschichtsmäßig, in welche Richtung geht das jetzt? Also
die Sache ist so ein bisschen die, sie wollen natürlich irgendwie, also die Bewohner und Lamis wollen natürlich verstehen, okay, was ist jetzt dieses Ding hier eigentlich? Und dann gibt es quasi so spezielle Forscherin, eine Freundin quasi von der Lamis, die hat sich darauf spezialisiert, magische Gegenstände zu erforschen und zu der soll es hin und dann wollen sie gemeinsam quasi gucken, okay, wie können sie mit ihm kommunizieren, wie können sie verstehen, was bei ihm los ist und also ich weiß nicht, ob es letzten Endes darum geht, ihn von seinem Zustand zu befreien oder nicht, aber also er wirkt nicht gequält. Er hat sich irgendwie so ein bisschen mit seinem Schicksal abgefunden.
Das ist my life now.
This is my life now, it's fine.
Okay.
It's okay. Ja, das, ansonsten weiß ich noch nicht genau, was die langfristige Perspektive ist. Könnte auch sein, dass es einfach so ein bisschen Slice of Life-ig ist.
Okay. Auch auf Crunchyroll verfügbar. Wie viele Folgen?
Ich glaube, bisher sind 5 online.
Okay.
Glaube ich zumindest, ja.
Okay.
Ja. Das ist Reborn as the Vending Machine.
Es gibt ja so viele Sachen. Was ist das Absurdeste von Reborn, den ganzen Isekai-Wiedergeburts-Anime oder Manga, was du bisher noch gehört hast oder was wahrscheinlich noch als Anime kommen wird? Also ich habe ja irgendwie auch gesehen, es gab auch Reborn as an Onsen.
Ja. Also ich muss ganz
ehrlich sagen, was willst du da machen? Du bist einfach nur ein Stück Wasser. Ein Stück Wasser, aber du bist Wasser.
Ja, das auf jeden Fall ist sehr hoch. Bei mir war Reborn as a Vending Machine auch sehr hoch im What the fuck Meter, sag ich mal. Ich wüsste halt keine Reborn as a Rock oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht genau, was.
Oh, hast du schon Everything Everywhere All at Once gesehen?
Ja, habe ich.
Ja. Gut.
Also,
du kannst schon was machen als Stein.
Das ist quasi, es gibt keine Grenzen vermutlich. Es gibt das keine Grenzen. Ich weiß noch nicht. Also das Problem ist, das ist jetzt so eine Prämisse hat es quasi gesetzt, so nach dem Motto, ja, guck mal, der Titel klingt bescheuert, aber es kann trotzdem ganz gut sein. Jetzt muss ich mir wahrscheinlich auch alle Isekai angucken, auch wenn sie einen richtig bescheuerten Titel haben.
Aber das würdest du auch so machen.
Ich muss mir, ich muss jetzt.
Okay, okay, du musst.
Aus Forschungsgründen.
Ja, so. Yeah, yeah. For research purpose.
Genau, genau. Okay, ja, das war der Anime. Ich habe noch zwei Stück mit im Gepäck.
Zwei Stück mit? Soll ich nochmal kurz einen kleinen Einwurf machen? Ja, Einwurf mach mit einem Stein.
Wo wir gerade über Steine gesprochen haben.
Ja, genau. Dr. Stone, ich habe es auch mal jetzt nachgeholt, die dritte Staffel. Finde ich gut. Macht mir Spaß. Geht genau dort weiter, wie du es beim letzten Mal gesagt hast. Ich habe noch ein bisschen weiter geschaut, habe jetzt noch ein bisschen mehr erfahren über diese neuen Bewohner, die sie dann entdeckt haben. Jetzt wird es echt verrückt, also was die alles für Fähigkeiten haben oder was sie dann alles können. Aber da gab es eine Sache, die fand ich halt so ein bisschen, ich finde, da hätten sie ein bisschen mehr draus machen können. Denn, ich habe wieder den Namen vergessen. Da gibt es ja einen Typen, der ja nicht zu dem Dorf gehört. Ja. Der mit der Glatze.
Ja. Ich weiß auch
den
Namen nicht.
Soyuz hieß er, glaube ich.
Soyuz. Ja, genau.
Die Raumkapsel. Das fand ich so ein bisschen weit hergeholt, weil er gesagt hat, ja, ich wurde ganz klein dann halt auf diese Insel gebracht mit meiner Mutter und dann kommen sie wieder auf diese Insel zurück und er sagt dann so, ah ja, genau, ich kann mich auch das und das erinnern. Ich denke so, Alter.
Hey, du warst ein Baby.
Du warst ein Baby, genau. Und woher weißt du, wie du heißt? Und das Konzept von Lesen und Schreiben, das wird jetzt gerade als eingeführt.
Ja.
Das, was ich auch sehr interessant finde, weil anscheinend hatten die ja das Konzept noch nicht gehabt, weshalb sie ja dann halt die, ja, ich weiß nicht, wie man jetzt die Dorfälteste hat, die dann halt die Geschichten immer wieder erzählt.
Ja, das ist ja stimmt, ja, das ist nur, ja, ja.
Ich weiß ja auch nicht, weshalb die dann halt Lesen und Schreiben noch nicht hatten, weshalb sie dann immer halt, ja, wir erzählen die Geschichten wieder, dann gibt es auch der Grund, weshalb dann alle Dorfbewohner nach Mineralien benannt werden. Das fand ich interessant und ich hätte gern mehr davon, was Senkus Vater dann halt in der Vergangenheit gemacht hat, nachdem dann alle versteinert wurden, weil gerade das finde ich dann halt sehr, sehr spannend, dann, weil er weiß, sein Sohn ist so genial, der ist super schlau, der wird das schon irgendwie alles lösen und hat dann irgendwie immer mehrere Kleinigkeiten dann versteckt oder in Botschaften verpackt. Das ist so das, was mich gerade an Dr. Stone sehr fasziniert. Was mich aber wiederum ein bisschen wieder abtört, ist halt so diese Geschichte mit Soyuz, wo ich aber gedacht habe, ey, da hättet ihr so ein bisschen Among Us machen können. Das könnte ziemlich spannend gewesen sein. Das war nicht so ein bisschen vergeudetes Potenzial, weil da kommt er einfach und sagt dann so, hi, ich komme nicht von dieser Insel. Das weiß ich schon seit 17, 18 Jahren und das sage ich euch jetzt. Und jetzt helfe ich euch.
Ja.
Da muss auch eine gewisse Art Misstrauen kommen und so weiter, aber das kam ja nicht.
Es wirkte irgendwie ein bisschen künstlich hergestellt. So.
Ist einfach so, okay, das war's.
Was ich aber ganz interessant fand, ist, dass ja erstmals so ein bisschen auch so ein Hinweis darauf gegeben wurde, hey, dieses Lichtphänomen, das Leute versteinern lässt, das ist, glaube ich, das ist nichts super krass Übernatürliches, sondern das könnte was sein, was wir mit wissenschaftlichen Methoden verstehen können.
Mhm.
So, wo dann irgendwie so ein bisschen quasi, weil es wird ja auch als Waffe dann irgendwann eingesetzt. Und das heißt, es gibt gewisse Wirkmechanismen und man kann es verstehen. Und das fand ich spannend zu sehen. Es hat so ein bisschen, es hat halt so ein paar Macken. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass manche Sachen irgendwie ein bisschen, oder manche Erklärungen, wie welche Erfindungen jetzt plötzlich da sind, dass das alles ein bisschen schnell ging, ein bisschen überhastet wirkte.
Auto, das fand ich auch ein bisschen viel zu schnell.
Ein bisschen drüber.
Und auch mit dem ferngesteuerten Auto, das fand ich auch, das kam irgendwie alles viel zu schnell gerade.
Bluetooth-Headset
kam auch irgendwie komplett aus dem Nichts und so. Ich denke, okay, gut, hast erklärt, aber
Ist ein bisschen.
Das Beste fand ich halt einfach Erdöl, ne? Wo sie Erdöl gesucht haben und alles fotografiert haben und einfach so ganz deutlich so ein großer schwarzer Fleck auf dem Foto war und Senku das einfach nicht gesehen hat, wo ich aber dachte, okay, wenn es so ein ganz kleiner Fleck war und du den nicht gesehen hast, cool. Aber das ist so ein riesengroßer Fleck gewesen, der schwarz ist.
Ja.
Den er einfach komplett übersehen hat, wo ich aber denke, du bist der klügste Mann der Welt. Du siehst alles, du bist organisiert und so weiter. Wie konntest du das nicht sehen?
Ja. Was ich mich auch gefragt habe, wir wissen ja, dass Senkus Vater so sehr, sehr lange wohl noch oder zumindest noch ein paar Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte irgendwie gelebt hat, warum hat er selber nicht nach einer Lösung irgendwie gesucht? So. Hä? Mm. Der war doch auch super schlau. Warum hat er selber nicht gemacht?
Das ist eine sehr gute Frage. Aber vielleicht wird das ja auch noch in der Zukunft irgendwie aufgelöst.
Ja.
Und vielleicht war er durch seine, wie soll ich sagen, durch sein Alter dann halt eingeschränkt, weil er halt einfach feststellen musste, ja, das schafft er in dieser Lebzeit nicht mehr.
Ja, aber weißt du, das Erste, was ich, also wenn ich als Elternteil auf die Erde komme, ich weiß, okay, alle sind versteinert, inklusive meinen Sohn. Und das Erste, was Senku quasi erfunden hat, ist ja, oder mit das Erste war ja quasi dieses Entsteinerungszeug. Hm. Wo ich mir so denke, ja gut, das wird der Vater doch bestimmt auch irgendwie auf die Reihe kriegen.
Man muss fairerweise sagen, sein Vater wusste ja nicht, wie das funktioniert. Und Senku wusste es nur durch Zufall, weil er einfach zu dem Ort zurückgegangen ist, wo er entsteinert wurde.
Stimmt, okay. Ja, okay. Ja gut, kann ich vielleicht sehen. Aber ich meine, als Elternteil hätte ich halt meinen Sohn irgendwo dann irgendwie abgeholt und dafür gesorgt, dass er irgendwie, dass die Statue zumindest irgendwo sicher steht oder so.
Ja, aber er wusste ja auch nicht, wo er hingehen sollte, wo er hinreisen sollte.
Stimmt. Anyway.
Aber es ist ja nicht alles dumm. Es ist ja halt, es hat ja irgendwie schon Hand und Fuß, was da ist. Und ich glaube, da der Autor hat auch schon Ideen und hat schon Gründe, weshalb sein Vater dann halt jetzt nur halt so Brotkrumen verteilt. Was ich ziemlich cool finde.
Ja, schon. Vielleicht, ja. Ich hoffe nur, dass die Erklärung nur ist, naja, du sollst deine eigene spannende Entwicklung
haben. Oh, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte.
Ein bisschen so, ja. Hey, ich hätte dich retten können, aber...
Nee, mach du mal.
Mach mal selber.
Ja.
Falls du per Zufall aufwachst aus einer Versteinerung.
Falls, ja.
Ja, na gut. Ja. Ich überlege gerade, was ich weitermache.
Komm, also das heißt, erwartest du zum Schluss, würde ich sagen.
Das heißt, erwartest du zum Schluss, dann rede ich erstmal kurz über eine Katze. Katzen sind auch beliebt. Katzen sind auch viele.
Ja.
Ich bin über den Titel gestolpert, weil ich dachte, okay, vielleicht ist es irgendwie so ein Mental Health Anime oder sonst was. Der Titel heißt The Masterful Cat is Depressed Again Today.
Also okay, wie oft ist die Katze denn am Tag depressiv?
Und das ist der Punkt. Der Titel ist komplett irreführend. Die Katze ist gar nicht depressiv.
Was?
Das kommt nicht vor. So, hä?
Schlechtes Marketing?
Ja, keine Ahnung, warum das so heißt. Es hat überhaupt, also es hat eigentlich, ist gar nicht Thema. So.
Von der Länge des Titels her würde ich auch sagen, könnte ein Isekai sein.
Könnte ein Isekai sein, ja. Aber stattdessen ist es sowas, was man beschreiben könnte als Yakuza meets Hausmann, nur statt Yakuza übergroße schwarze Katze. Das fasst es eigentlich fast schon komplett zusammen.
Okay.
Also es geht um Saku, das ist halt eine alleinlebende Büroangestellte und die hat ihr Leben so, ich sag mal so mäßig im Griff. Und, ne, die ist ein bisschen überfordert und ihr Zuhause ist auch nicht so super ordentlich und so. Und sie findet aber in einer kalten Winternacht, findet sie den Kater Yukichi auf der Straße und adoptiert ihn. Und ist schon so ein richtiger Brecher. Also erst war er klein, aber er wurde dann so ein richtiger Brecher, aber er hat einfach nicht aufgehört zu wachsen. Okay. Und ist er irgendwann so groß geworden, dass er, wenn er steht, ist er größer als die meisten Menschen. So, also er ist so ein 2 Meter Kater, so wenn er steht. Und er steht halt relativ viel. Okay. Und er ist aber gleichzeitig auch sehr schlau und hilft Saku dabei, so ein bisschen ihr Leben zu bewältigen, indem er ihr Bento-Boxen zubereitet, den Haushalt schmeißt und sich so um sie kümmert, wenn sie krank ist quasi.
Okay, das ist wirklich Yakuza Goes Hausmann mit einer Katze.
Und das, aber Katzen sind ja eigentlich egoistisch und deswegen macht er das auch nur, weil sie ihn dann mit Katzenfutter versorgt quasi.
Also das kann er doch selber, der ist doch 2 Meter groß.
Ja.
Okay. Ich hinterfrage es nicht.
Ja. Und es beginnt dann halt eben auch so ein bisschen so ein Spiel um diese Beziehungskonstellation. Sie hält es halt geheim, dass sie halt so einen großen Kater zu Hause hat und sie geht halt auf die Arbeit, hat halt diese super geilen Bento-Boxen und alle so, boah, voll gut, oh, du kannst so krass kochen und so weiter. Und sie so, ja, genau. Habe ich gekocht, sicher. Und sie fängt dann aber auch so ein bisschen an, quasi mit ihrem Vorgesetzten so anzubandeln. Auch ein bisschen questionable eigentlich. Aber egal.
Ja, das solltest du nicht machen, um Himmels Willen.
Ja. Und das ist dann natürlich so ein bisschen gefährlich, weil sie dann ja irgendwann vielleicht ihn auch so mit nach Hause einlegen. Wie macht das mit der Katze? Und ja, dieses generell, dieses Versteckspiel so ein bisschen, okay, wie kann ich die Existenz meines Kater-Husbandos geheim halten? Weil im Endeffekt ist es literally quasi ihr Husbando. Also ihr, okay. ihr quasi ihr Mann, nur dass sie halt zum Glück nicht sexuell miteinander interagieren.
Okay.
Ich muss sagen, es ist keine wirklich super spannende Serie. Und es ist halt eher so ein bisschen was für so nebenbei. Und es ist halt, ich war halt ein bisschen enttäuscht. Ich dachte halt, es wäre halt irgendwie so eine Mental Health Metapher oder sonst was. Das hätte ja auch sein können, so dass nach dem Motto so, ja, keine Ahnung, es gibt ja auch so Bücher, so mein schwarzer Hund oder so, die halt auch so quasi Depression als Tierform darstellen. Und man hätte das auch so als Metapher verwenden können, dass er quasi wie so eine Art Manifestation von Depression ist und ihr ganz, ganz viel Zwischenfunk im Alltag und so, aber es ist ja quasi genau das Gegenteil. Er hilft ihr quasi im Alltag gut zurechtzukommen und er ist jetzt auch, er hat relativ wenig Gefühlsregungen so, also er äußert ab und zu seine Gedanken, aber da lässt sich jetzt nichts irgendwie sagen, dass er so super depressiv oder sonst was ist. Also es ist halt, keine Ahnung. Das finde ich einfach irgendwie ein bisschen irreführend, habe ich noch nicht verstanden. Vielleicht kommt das irgendwie später im Anime, ich habe jetzt 4 Folgen geguckt, so, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt weiter gucken muss. Ehrlich gesagt, nicht so. Fühle ich nicht so.
Ja, wahrscheinlich nur so eine kleine Kurzgeschichtenansammlung mit so ein bisschen wholesome. Ich glaube, das war es dann auch.
Ja, definitiv.
Ja, why not? Kann man ja auch machen.
Ja, kann man auch mal machen, wenn man irgendwie übergroße Katzen mag.
Also, Yakuza-Kos Hausmann ist ja nichts anderes. Also, es ist immer der gleiche Gag, dass er irgendwie. Man denkt immer, er macht irgendwas super Brutales oder irgendwas aus seiner Vergangenheit und letztendlich ist es ja super wholesome und witzig oder wird einfach missverstanden, was er dann letztendlich da gemacht hat. Und das zieht sich auch durch mehrere Staffeln.
Das stimmt. Aber ich finde, Yakuza Ghost Houseman finde ich tatsächlich da noch ein bisschen humorvoller tatsächlich. Also es macht das, finde ich, den Gag, also ist mittlerweile auch ein bisschen ausgelutscht, finde ich, so dieses, oh, bin so brutal und so, macht dann irgendwie liebe Sachen. Aber da hat der Humor mehr gekickt als jetzt bei Masterful Cat is Depressed Again Today. Weiß ich nicht. Naja.
Schade. Aber was nicht enttäuscht ist, hoffentlich,
Jujutsu Kaisen.
Die zweite Staffel nach Jahren, oder? 2 Jahren? 3 Jahren?
Ja.
Oder wie lange hat es gedauert? Ich weiß es nicht. Die Leute haben lang gewartet.
Lang gewartet, lang ersehnt auf jeden Fall. Und ja, es ist quasi endlich da. Auf Crunchyroll läuft ja auch. Und als ich angefangen habe, das zu gucken, war ich erstmal so ein bisschen verwirrt, weil wir befinden uns nämlich in der Vergangenheit und wir sehen halt den es gibt da eine Jujutsistin, die Shoko, und lernen wir später auch kennen, die hat so längere Haare, das ist die Ärztin, die Itadori wiederbelebt hat, als er einmal kurz abgelebt hat. Und die sieht fast 1:1 aus wie Nobara Kugisaki, also die quasi auch bei Itadori im Team ist. Und das hat mich super verwirrt, weil ich dann dachte so, wieso ist denn die jetzt da? Wir sind doch in der Vergangenheit. Aber das ist einfach ein anderer Charakter, der literally 1:1 genauso aussieht. Vom Haircut und so weiter.
Aber sind es trotzdem verschiedene Charaktere?
Genau, es sind verschiedene Charaktere. Und ja, man muss dazu sagen, die zweite Staffel Jujutsu Kaisen ist so ein bisschen gesplittet. Also wir haben jetzt am Anfang so einen Arc, wo es um die Vergangenheit geht, vor allem von Satoru Gojo, aber auch von Suguru Geto. Das ist der, also in der aktuellen oder in der ersten Staffel haben wir ihn als quasi Bösewicht in Anführungszeichen kennengelernt, der auf der Seite der Bösen steht und quasi die normalen Menschen vernichten will. Im Anfang der zweiten Staffel ist er aber Satoru Gojos Kumpel. Und die gehen zusammen auf die Jujutsisten-Schule.
Ja.
Und sind ein Team. Selbst da ist Satoru Gojo schon ziemlich krasser Motherfucker, aber noch nicht in der Blüte seiner Fähigkeiten. Also da ist noch ein bisschen Ausbaufähigkeit quasi. So lernen wir ihn quasi Anfang der zweiten Staffel kennen. Und die werden mit einer Aufgabe betraut. Nämlich ist es so, dass Meister Tengen, der in der Jujutsisten-Schule quasi so eine Barriere aufrecht hält und quasi alles so ein bisschen zusammenhält. Der ist so krass in seiner, wie soll man sagen, Trance und Meditation, dass wenn er so weitermacht, dann würde er irgendwann zu einer Art Gott transzendieren.
What?
Und das Problem ist, man weiß nicht genau, wenn er zu einem Gott transzendiert, ob er dann die Menschen überhaupt noch beschützen würde oder ob er sagen würde, ja, ist mir egal, was mit den Fluchgeistern passiert und den Menschen, macht die immer. Und deswegen wollen sie ihn quasi, sie edgen ihn quasi zur Göttlichkeit und immer wenn er quasi zu nah an diese Göttlichkeit herankommt, dann müssen sie ihm eine Sternplasmahülle füttern, also etwas Menschliches, damit er wieder quasi mehr Mensch wird und nicht quasi zum Gott wird. Das ist ein bisschen komplex. Das Problem ist, diese Sternplasmahüllen, das sind, wie gesagt, einfach Menschen. Menschen werden ihm geopfert, mehr oder weniger. Er absorbiert die und verschmilzt mit ihnen. Und es trifft diesmal ein junges Mädel, was quasi noch im Teenageralter ist, zur Schule geht. Und ja, es ist natürlich sowohl Satoru Gojo als auch Suguru Geto zu der Zeit sind so ein bisschen so, irgendwie finden wir das nicht so cool. Die lernen das Mädel halt auch ein bisschen kennen und merken so, oh, die hat eigentlich irgendwie, also sie tut erst so, als wäre sie, oder sie denkt erst so, ja, ist vollkommen fein, ist doch voll die Ehre, mit ihm zu verschmelzen, dies, das und so weiter. Und dann machen sie mit ihr aber noch so ein bisschen so eine Reise und um ihr halt noch so die letzten Wünsche zu erfüllen und merken halt dabei, irgendwie ist das nicht so cool, dass wir da immer wieder Menschen opfern müssten, die eigentlich vollkommen unschuldig sind und ein eigenes Leben verdient hätten.
Aber das wussten die beiden schon längst oder haben sie es erst gewusst, nachdem sie die kennengelernt haben? Weil das wäre natürlich mega scheiße, wenn sie schon die ganze Zeit Menschen geopfert haben und es wussten. Und jetzt kommt, jetzt kommt ein Mädel, das wir beide interessant finden. Jetzt finden wir es kacke.
Also, ich vermute, die wussten das schon so, aber das war das erste Mal, dass sie so richtig in Kontakt, glaube ich, so richtig damit kamen. Also ich weiß es nicht ganz genau, um ehrlich zu sein.
Die haben ihre Beute personalisiert, weshalb sie jetzt nicht mal essen können, sozusagen.
Ja, also was heißt interessant finden, also die ist halt zu jung, so das ist kein romantisches Interesse, so ist es nicht.
Ah, okay.
Das ist nur, sie lernen sie als Mensch kennen und merken, boah, irgendwie ist das nicht richtig, so dass wir Menschen opfern müssen.
Menschenopfer sind generell nicht richtig.
Genau. Das merken sie so dann halt. Und ja, es gibt aber auch quasi Leute, die sagen, ja, nee, wir funken dazwischen wir möchten verhindern, dass er die Sternplasmahülle quasi in sich absorbiert. Wir möchten diesen Kreislauf durchbrechen und möchten irgendwie einen anderen Weg gehen. Und dazu zählt unter anderem Megumis Vater. Also der Megumi ist ja auch Teil der Jujutsisten-Gruppe um Itadori rum. Der mit den Wölfen da.
Mit dem Schatten.
Mit den Schattenwölfen. Dessen Vater, der ist ja.
So genau wie er?
Naja, der ist ein ziemlich abgebrühtes Arsch, muss man einfach sagen. Ziemlich abgebrühter Arsch. So der,
ja, aber das hat er auch schon gesagt.
Ja. Gibt's zero fucks auf seinen Sohn. Also wirklich komplett zero fucks. Wobei, an einem gewissen Punkt der Staffel sagt er doch, zeigt doch vielleicht so ein kleines, minimales, kleines bisschen Interesse an seinem Sohn, aber. Ja, und ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ich finde es sehr, sehr spannend. Also es geht quasi dieser erste Akt komplett darum, wie lösen sie das da auf? Und der Ton der Staffel ist sehr anders als in Staffel 1. Es war so, Staffel 1 war ja so sehr klassisch schonenmäßig und dieser Arc fühlt sich sehr viel düsterer, sehr viel erwachsener an. Die Animationen sind sehr gut, die Kämpfe sind extrem gut und es gibt so viele krasse Twists, wo du einfach, also es gab literally eine Folge, wo ist geendet und ich so hing da mit offenem, weil ich dachte, what the fuck? Das habt ihr jetzt nicht ernsthaft gemacht. So.
Krass, okay.
Ich war echt teilweise ein bisschen schockiert. So. Geht auf jeden Fall ziemlich vorwärts. Also es sind die ersten 5 Episoden um diesen quasi Arc drumherum. Und es geht natürlich auch so ein bisschen drum zu gucken, okay, wie Suguru Geto, warum war der früher Jujutsist und warum ist er jetzt auf der Seite der Anführungszeichen Bösen?
Nee, ist nicht Satoru Geto. Geto ist doch Jujutsist, der bleibt da noch.
Suguru Geto?
Suguru Geto, genau. Ich hab Gojo verstanden.
Nee, Gojo bleibt er, aber Suguru Geto, ja. Der
wird er zum Antagonisten.
Genau. Und es wird natürlich auch so ein bisschen gezeigt, ja, irgendwie, was die Jujutsisten da machen, ist vielleicht auch nicht alles so, das sind halt auch nicht so pure Saubermänner, sag ich
mal. Ah ja, okay.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Fäden da zusammenführen. Ich fand bisher die zweite Staffel richtig, richtig gut. Und ich fand halt den Ton und dieses Erwachsenere sehr viel, noch viel spannender, viel cooler als tatsächlich die erste Staffel. Ich bin jetzt ein bisschen gespannt. Es gibt jetzt halt in der nächsten Woche, glaube ich, dann einen Recap zu Jujutsu Kaisen Zero. Also zu dem Film, der quasi als Vorläufer zu dem nächsten Arc dient. Ich glaube, am 30. August geht es dann mit dem Shibuya District Arc weiter, also wo wir dann Itadori und so weiter sehen, wo es dann quasi nahtlos an der Staffel 1 ansetzt.
Ach krass, das sind nur 5-6 Folgen, die dann halt so ein bisschen Recap, nicht Recap, sondern halt die Vorgeschichte erzählen und das schon genau. Die Arc. Okay, cool.
Ja. Und das ist halt, ich hoffe tatsächlich, dass diese Mood, diese Stimmung, dieses, wie das quasi sich so in den ersten 5 Folgen darstellt, dass sich das auch quasi auf den Teil damit Itadori und so da überträgt. Weil das ist, finde ich geil. So wie es, also die ersten 5 Folgen sind ziemlich, ziemlich geil.
Bin sehr gespannt. Für mich war das halt so, Jujutsu Kaisen war so ein bisschen gemischt von den Gefühlen her. Also ich war am Anfang nicht so ganz begeistert von, weil der Aufbau war für mich schon so, Alter, ich habe Naruto vor 20 Jahren gelesen und geguckt, das ist der gleiche Aufbau. Du hast den Auserwählten, der innerhalb seines Körpers irgendwie eine Eminenz hat, die einfach alles zerstören kann. Dann hast du jetzt wieder den Typen, der die ganze Zeit schlecht gelaunt ist. Und dann hast du das Mädel. Und dann müssen sie gemeinsam auf eine magische Schule gehen oder irgendeine Akademie, um dort dann Jujutsist bzw. Ninja zu werden. Und dann hast du dann einen Meister, der dann halt seine Augen oder seinen Mund verdeckt. Ja. Und silberne Haare hat. Da dachte ich so, ey, das ist einfach Naruto, was ihr da habt. Aber ich fand es schon interessanter, wenn man dann die späteren Folgen dann gesehen hat und was für eine Richtung das geht. Das ist schon ein bisschen düsterer. Auch der Artstyle war da auch, hat mich dann auch ein bisschen mehr angesprochen. Ich bin gespannt.
Ja.
Und auch auf das Intro und Outro, weil ich muss sagen, ey, das Outro der ersten Staffel von Jujutsu Kaisen ist einfach der Killer. Also Lost Paradise ist, ich liebe es.
Ja, total. Also da kommt's, finde ich, nicht ganz ran. So, auch das Intro ist gut, aber ne? So, aber Lost Paradise ist halt, keine Ahnung, ist ikonisch.
Ist ikonisch, ja, absolut. Auch mit dem optisch, was sie da gemacht haben, das war schon einzigartig.
Komm. Ja, das wäre es dann, glaube ich, auch schon tatsächlich für heute. Wir sind ja schon wieder hier eine Stunde, anderthalb, also nicht anderthalb, aber
eine Stunde, eine Viertelstunde.
Eine Stunde, Viertelstunde am Quatschen. Es ist echt, viel passiert diesen Monat, anime-technisch.
Ja, Zeit vergeht sehr, sehr schnell.
Zeit vergeht sehr schnell.
Und es kommen immer mehr Sachen. Es ist schwierig, dem immer hinterher zu kommen. Aber natürlich mache ich jetzt erstmal SOM 100 und Jujutsu Kaisen. Ich wollte Jujutsu Kaisen erstmal aufsparen. Aber wenn du gesagt hast, okay, die Arc, die ist jetzt gleich abgeschlossen, dann zieh mir gleich die ganze Arc rein. Und dann kann ich es ja von Arc zu Arc schauen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Weil ich mag es nicht, so von einer Woche zur nächsten zu leben. Es ist zwar cool, es kann manchmal echt cool sein, aber manchmal bin ich auch manchmal mega ungeduldig damit. Deswegen war ich sehr dankbar mit Baki.
Ja, das verstehe ich total. Aber wie gesagt, den Jujutsu Kaisen Arc, den kannst du jetzt quasi, den ersten kannst du komplett durchgucken. Wenn du nochmal den Recap-Folge werde ich auch nochmal gucken. Obwohl ich jetzt Jujutsu Kaisen Zero gesehen habe, werde ich mir die Recap-Folge auch nochmal angucken, auch weil ich die Hälfte vom Film wahrscheinlich schon wieder vergessen habe. Beziehungsweise den Film auch nicht so gut fand. Aber
ich fand den Film auch nicht stark. Der war sehr schwach.
Ja. Aber mach das ruhig. Ich habe auch schon reingeguckt in Mushoku Tensei, also Jobless Reincarnation. Habe ich auch schon, aber das werde ich jetzt heute noch so ein bisschen in den Rahmen gesprengt. Da werde ich vielleicht am nächsten Mal drüber sprechen. Was mich wieder, also eigentlich finde ich es ganz, ganz gut, aber es ist halt wieder diese Sexualisierung, die man echt so nicht gebraucht hätte. Man merkt halt so hart, dass es, keine Ahnung. Es tut mir leid, so ein bisschen, dass du sagst, aber es ist, man merkt so hart, es ist halt sehr aus der männlichen Perspektive geschrieben und man merkt halt so, ja, okay, Sexualisierung von Frauen und so ein bisschen unreflektiert, muss ich teilweise sagen, so ein bisschen.
Das ist natürlich sehr schade.
Ja. Das ist ein bisschen uncool. Man hat so ein bisschen so ein Geschmäckle dabei. Aber ansonsten ist der Anime eigentlich ganz, ganz okay. Ganz gut. Naja, aber dazu beim nächsten Mal mehr. Für heute war es das erstmal. Und genau, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns zuhört, das schon mal. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Social Media folgt, sei es jetzt irgendwie auf Twitter oder Instagram, und uns gerne auch so ein bisschen erzählt, hey, was habt ihr so gesehen? Was sollten wir uns unbedingt noch anschauen? Wie ist es euch mit den Anime ergangen? Und wir freuen uns natürlich auch über konstruktives Feedback und liebe Worte auf jeden Fall. Über liebe Worte freuen wir uns auch immer sehr.
Immer.
Genau, das, das so dazu. Hast du noch ein Schlusswort, Viet?
Schlusswort. Ich weiß gerade gar nicht, worauf ich mich diese Season noch freuen kann. Das ist, ich bin gerade komplett überfordert, weil ich muss erstmal die ganzen Sachen abarbeiten, die du heute hier aufgezählt hast, weil da sind Sachen drin. Ich habe mega Bock auf Jujutsu Kaisen zweite Staffel und Some 100 Bucketlist. Wir werden dieses Jahr, glaube ich, noch nicht Solo-Leveling bekommen, aber trotzdem glaube ich, dass wir schon noch so einige Brecher noch haben. Wir haben heute den Tag, an dem Gear 5 bei One Piece gezeigt wurde, wo die ganze Welt jetzt steil geht. Nachdem das vor ungefähr einem Jahr im Manga gezeigt wurde, ich erstmal überlegt habe, warum wird das hier gerade überall getweetet? Und ich dachte, jetzt wird es im Anime umgesetzt. Freue mich natürlich für alle One Piece Fans. Ich bin da nicht so ganz drin, aber ich habe die Filme gesehen. Ich mag die Filme, die sind okay.
Okay. Ja, ich wollte auf jeden Fall noch in Fate. Es gab einen neuen Anime aus der Fate-Reihe.
Oh, wirklich?
Ja.
Oh, The Rabbit Hole. Oh, vielleicht muss ich da auch reinschauen. Ich mag die Fate-Reihe.
Ich glaube, Fate Kaleid? Nee, wie heißt das? Fate? Irgendein Fate. Gibt es gerade ein neues. Fate Strange Fake, glaube ich. Keine Ahnung, die Namen sind auch irgendwie ein bisschen weird. Aber
ja, Fate Strange Fake, ich sehe es da auch gerade.
Ja, Fate Strange Fake, da wollte ich auch noch auf jeden Fall reingucken. Und es gibt noch es gab noch ein, zwei Anime. Also es ist echt diese Season, also ich hatte erst nicht so groß auf dem Schirm, dass es so richtig große Banger gibt, wie zum Beispiel, also außer als zu Kaisen, aber es gibt viel, was es sich zu erkunden lohnt. Und wenn ihr weiterhin natürlich up-to-date bleiben wollt mit coolen Anime-Empfehlungen, dann folgt uns und hört uns weiter zu, denn ihr kriegt ja immer wieder gute Empfehlungen, würde ich sagen, oder?
Denke ich auch.
Denke ich auch.
Ja.
So, und dann sehen wir uns oder hören wir uns wieder im September. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Tschüss.